Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Immer wieder beobachten wir an unseren Schulen, wie Referendare in den Vorbereitungsdienst starten und dabei schon von Anfang an quasi keine guten Startbedingungen haben. Egal, ob es den Wohnort betrifft, die familiäre Situation, Nebentätigkeiten. Daher wollen wir heute mal gucken, wie kannst du dir eigentlich die perfekten Bedingungen für deinen Ref-Start schaffen? Okay, fangen wir erstmal ein bisschen mit Labarababa an, Justus.
Labarababa?
Kennst du das nicht?
Ja, aber das ist, also kannst du nicht über Podcast Labarababa sagen.
Ja doch, beschreib doch mal, Justus, welche Lebensbedingungen dir damals für den Ref-Start am wichtigsten war. Also welchen Punkt wolltest du quasi geregelt haben, bevor du irgendwie in so einen doch ziemlich wichtigen Abschnitt, ne? Fürs Lernen muss man das ja definitiv sagen, das zweite Staatsexamen. Ohne zweites Staatsexamen sind die Bedingungen sehr, sehr viel schlechter an der Schule.
Ich würde tatsächlich sagen, für mich war das Wichtigste, dass wir an einem Ort sind. Also, dass es nicht dazu kommt, dass einer irgendwie dann Kilometer weit weg ist, weil wir ja schon zusammen im Studium waren und man hat sich da als Team ganz gut eingegroovt. Ich weiß, es gibt auch Leute, die studieren nebeneinander und nutzen das nicht, aber wir waren tatsächlich ein Megateam. Und das war mir schon wichtig. Also, dass wir an einem Ort bleiben können, am besten da, wo wir ein Unterstützungssystem auch fürs Ref haben, darum, ja, tatsächlich irgendwie gemeinsam an einen Ort zu kommen, ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber es ist auch ein unterstützender Grund, warum wir ja vor dem Ref schon geheiratet haben, damit man da einen kleinen Bonus hat, der da so ein bisschen erschwerend hinzukommt und einem die Chancen erhöht. Wie ist das bei dir?
Ich würde dir da auch auf jeden Fall zustimmen und das so ein bisschen erweitern und sagen, wenn man nicht an einen Ort gekommen wäre, egal ob das jetzt quasi hier war oder woanders gewesen wäre, dann wäre auch so ein bisschen unsere ganze Art und Weise, wie wir arbeiten, weggefallen. Weil wir sind ja schon sehr unterschiedliche Typen und der eine kann das gut, der andere kann das gut. Und auch so in Krisen sich dann gegenseitig helfen zu können, wäre ja durch sowas wie Pendeln oder unterschiedliche Seminare sehr viel schwieriger geworden, weil teilweise dann einfach andere Arbeit angestanden hätte.
Voll, das hätte unser Teamwork auf jeden Fall ganz gut gecrashed. Das hat auf diese Art und Weise sehr viel besser funktioniert. Ja, eine andere Sache, die natürlich auch noch so dazu kam, ist gar nicht nur unsere Unterstützungsmaßnahmen gegenseitig, sondern auch, was können andere Leute noch für dich tun, wenn du mal Krise hast. Und dadurch, dass wir an unserem Wohnort waren und unsere Eltern nicht so weit weg waren, war es dann eben auch möglich, da nach Unterstützung zu fragen. Ich weiß noch, dass wir uns bei deiner Mutter für Krisenzeiten im Ref gewünscht haben, dass es Essen auf Rädern gibt. Also, wenn es mal richtig drunter und drüber geht, dass für uns was Gekochtes einfach nach Hause gebracht wird oder mal für uns eingekauft wird oder sowas.
Ja, ja, stimmt. Das ist geil. Da muss man natürlich sagen, das klappt nicht mit jeder Familie und da ist auch unterschiedliches Engagement zu erkennen gewesen. Und einige haben sich da wirklich für uns, ne, also meine kleine Schwester zum Beispiel, die ist ja wirklich 1000-mal dann dahin gefahren mit dem Fahrrad. Ich weiß noch, wie immer hinten, weißt du noch, auf ihrem kleinen rosa-weißen Fahrrad, immer mit diesen Gummi, wie heißen denn die? Das sind so Gummibänder mit so einem Haken dran.
Ja, 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 diese Expander, ich weiß, was
irgendwie
du meinst.
Irgendwie so. Und dann wurde doch immer auf
ihrem... Wer ist denn da gefahren?
Marisa.
Ah, das weiß ich schon.
Und dann wurde doch auf diesem kleinen Korb, dann hat die immer platte Tupperschüsseln übereinander und das wurde alles da so festgemacht und dann wurde die immer los. Und das hat sie auch gemacht, ganz fleißig ist sie immer.
Dienst gewesen.
Ja, ja, wirklich immer der kleine Bote. Ja, aber dann sind wir eigentlich schon so beim ersten Punkt, das ist natürlich der Wohnort. Also die Frage, welchen Wohnort wählt man und warum wählt man ihn? Also wenn man zum Beispiel diese drei Wünsche angeben kann, wo möchte ich für mein Referendariat hin? Ein Kriterium hast du ja gerade schon gesagt, vielleicht soll es der Ort sein, aus dem man kommt. Vielleicht braucht man aber auch gerade Abstand zu dem Ort, aus dem man kommt. Das wäre ja auch ein wichtiger Grund. Aber die beiden, also vielleicht kannst du mal sagen, welche zwei anderen Wünsche, auf welcher Grundlage wir die angegeben haben.
Für uns war so ein bisschen der Punkt, wenn man da an die Schulen kommt, kriegt man natürlich einen Fuß in die Tür. Das heißt, es sollte ein Ort sein, an dem man sich schon auch vorstellen kann, zu wohnen hinterher und auch längerfristig zu leben. Denn es ist natürlich nicht unwahrscheinlich, wenn man da Kontakte knüpft, dass über Vitamin B irgendwo sich eine Stelle auftut hinterher, also auch nach dem Ref. Von daher wäre es meiner Meinung nach ungeschickt, irgendwo hinzugehen, wo man sagt, da will ich auf gar keinen Fall bleiben. Und der zweite Punkt, es gibt ja den einen oder anderen wissenschaftlichen Anteil dann doch noch im Ref oder dass man mal irgendwelche Bücher gucken muss oder was weiß ich, ne, vielleicht auch mal zur Unterrichtsvorbereitung ein altes Schulbuch oder sowas. Und je nachdem, das mag man unterschiedlich sehen, klar sagen viele, du hast an der Schule alles, was du brauchst, aber alleine schon für die Infrastruktur würde ich immer wieder eine Uni-Stadt nehmen. Da gibt es mal eine Mensa, wenn man irgendwie dann doch mal nicht klar kam. Es gibt eine Bibliothek, wo man sich hinsetzen kann, wenn aus irgendeinem Grund, was weiß ich, Baustelle vor der Haustür oder so. Es gibt einfach gewisse Infrastruktur, die man nutzen kann, ohne dass man da großartig was für tun muss.
Finde ich einen guten Punkt und war für uns auch damals das einzige Kriterium, was wir an weitere Orte gestellt haben, ne? Wir hatten jetzt nicht so eine Traumstadt oder so, wo wir gesagt haben, ja, da könnten wir uns vorstellen zu wohnen. Manche wollen ja zum Beispiel unbedingt ans Meer oder zurück ans Meer. Das hatten wir alles nicht. Für uns haben wir gesagt, von der Größe her und von der Infrastruktur her sollte es eine Unistadt sein, ne, mit all den Vorteilen, die du gerade gesagt hast.
Ja, sonst, was wir ja schon gesagt haben bei uns eben, ist in eine Stadt kommen oder beziehungsweise an ein Seminar kommen. Das ist sicherlich auch für Paare interessant, die bei denen nicht beide im Lehramt sind, also in der gleichen Stadt oder am gleichen Ort irgendwie gemeinsam wohnen bleiben zu können. Wo man vielleicht auch ein bisschen aufpassen sollte, ist dann pünktlich zum Ref zusammenzuziehen. Denn
schwierig, ja.
Man darf echt nicht vergessen, dass, ey, also am Anfang, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Es kommen Streitpunkte auf. Die hat man so nicht antizipiert, weil man sich vorher, bevor man einen Partner im gleichen Haus hatte, keine Gedanken darüber machen musste. Und es ist ziemlich doof, das zu einer Zeit zu machen, die gegebenenfalls, je nachdem, wie man drauf ist und was man an Vorwissen hat und was man für ein Menschentyp ist, verdammt nochmal intensiv sein kann. Da muss man sich dann nicht zu Hause über Wäsche streiten oder übers Einkaufen. Es wäre ganz cool, wenn das entweder vorher oder nachher geregelt wird, finde ich. Da ist auch wieder jeder unterschiedlich, aber ich würde es nicht im Ref haben wollen.
Ja, es sind halt keine gemeinsamen Strukturen etabliert, das ist das eine. Und wir können ja auch einfach mal sagen, okay, der andere schluckt vielleicht das einfach am Anfang alles so. Also der Partner, der zum Beispiel nicht im Ref ist oder zu dem man dann gezogen ist. Aber womit man natürlich auch rechnen muss, ist zum Beispiel angenommen, der Refi zieht jetzt zu seinem, oder die Referendarin zieht jetzt zu ihrem Freund. Der arbeitet schon in der Stadt.
Gott, und dann ist Krise im Ref.
Dann ist Krise. Uhu. Und dann stehst du da. Und es ist ja zum Beispiel, also hier bei uns, aber ich glaube, das betrifft alle Städte, das ist ja nicht so, dass da aber jemand kommt.
Mein Freund, so läuft das nicht. Wenn das hier so weitergeht, dann bin ich raus. Weißt du was, pack deine Sachen, dass ich meine Wohnung wieder alleine habe.
Ja, meine Freundin dann in dem Fall. So, und dann stehst du halt vielleicht da und bist im Zweifel dann auch noch, also weißt du, wie blöd ist das denn? Dann bist du im Zweifel noch auf Wohnungssuche. Ich bin da.
Und du meinst, abgesehen vom seelischen Chaos, das du dann hast?
Ja, ja, abgesehen vom seelischen Chaos. Also, na, das ist halt immer, man muss einfach gucken, wie ist die Partnerschaft, ist das vorher alles schon etabliert und sonst wäre halt vielleicht die Empfehlung, dass man jetzt nicht unbedingt in diesen 18 Monaten mit seinem Tinder-Date zusammenziehen muss.
Ja, ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie viel Verständnis da füreinander aufgebracht wird, ne? Also in einer Beziehung, in der vielleicht sowieso schon nicht viel Verständnis füreinander aufgebracht wird, zusammenzuziehen zum Start des Refs ist vielleicht nicht die beste Idee.
Ja, ich meine, wir kriegen es ja auch immer bei den Kollegen mit und die sind einfach schon lange dabei, schon lange verheiratet mit ihren Partnerinnen oder Partnern. Wenn der oder die andere nicht Lehrer oder Lehrerin ist, dann ist es manchmal einfach für Außenstehende
ist nicht nachvollziehbar.
Im Alltag, ja. Schon im Alltag, ohne Referendarsituation, schwer zu verstehen, wieso jetzt das x-te Mal unter der Woche und so weiter und so fort. Und im Referendariat kommen halt einfach auch Zeiten dazu, die hat ja so ein normaler Lehrer nicht.
Ja, auch da, es kommt sicherlich aufs Studienseminar an und auf den Menschentypen, aber bei uns war es zumindest so. Ja, und auch es gibt ja noch so andere Sachen, ne? Also mit dem Partner zusammenziehen ist bestimmt jetzt so eine große Sache, aber da kommt es ja, also wir hatten eine am Seminar, die ist als Notlösung schwanger geworden. Die ja. Kam nicht mehr klar und hat sie gesagt, jetzt muss ich schwanger werden, sonst schaffe ich das Ref nicht. Boah, weiß ich jetzt nicht, ob das so eine clevere Idee ist, als Notlösung schwanger zu werden. Also abgesehen davon, dass es dafür bestimmt 1 Million bessere Gründe gibt, so ein kleines Würmchen dann zu haben, um das man sich kümmern muss, macht das Ref bestimmt nicht einfacher.
Ja, ja, das wäre jetzt schon alles zum Thema Familienplanung.
Boah, stell mal auch vor, dir wird dann übel während der Schwangerschaft. Du hattest das ja so fies. Und dann bist du mit dieser Übelkeit und musst eigentlich fürs Ref Ochsen? Wie soll denn das funktionieren?
Ehrlich gesagt kannst du das dann knicken.
Na, also, hast du den Laptop nochmal schön neu gestrichen? Nein. Boah, nee, du.
Also je nachdem, in welcher Phase du dich befindest, wenn das ist auf jeden Fall, ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, fand ich schon damals zwar eine schlechte Notlösung, aber zum Thema Familienplanung gibt es ja einfach ganz grundlegend erstmal die Überlegung, ja, wir hatten ja zum Beispiel eine andere auch noch im Seminar, die hatte schon mehrere Kinder. Und die war ja immer wieder, also dieses Ref dauert ja 18 Monate und die hat es geschafft, stimmt, innerhalb von diesen 18 Monaten.
Wie viele Jahre war die da schon drin?
Genau, die war in 1000 Jahrgängen, weil die quasi immer ein bisschen was gemacht hat. Dann wurde sie schwanger, dann war sie in Mutterschutz, dann war sie in Elternzeit, dann kam sie wieder und das hatte sich, ich glaube.
Abgesehen natürlich davon, dass das eine finanzielle Vollkatastrophe ist bei dem Minimalgehalt, was du im Ref kriegst. Wie willst du jemals fertig werden?
Ja, und die kam ja auch nie richtig in einen Flow.
Ja, die hatte ja auch selber keinen Überblick mehr.
Nein, das waren immer neue Leute zu Hause mit den Kindern, die sie da hatte und dann auch immer wieder Neugeborene. Und dann auch gerade in Sport musst du selber dann immer erstmal zusehen, ein Kunstlehrer hat da vielleicht einen anderen Anspruch an seinen Beckenboden als jetzt ein Sportlehrer, der vielleicht irgendwie auch mal was vormacht oder mitmacht. Und ganz davon abgesehen, gerade bei Sport, das muss man beim Thema Familienplanung noch sagen. Bei uns im Seminar waren die da richtig, richtig streng. Sobald die erfahren haben, dass du schwanger bist, war man in Sport quasi sofort raus und konnte auch diesen Teil dann nicht machen und nur noch sein anderes Fach. Also man durfte nicht mal mehr das Seminar besuchen ohne Sportsachen, sondern man war da raus, weil sich die Seminarleitung da absichern wollte. Und sowas muss man sich dann auch alles im Klaren sein, dass das vielleicht im Fachbereich Chemie, weiß ich nicht, aber unter Umständen einem auch passieren könnte, dass man dann einfach Ausbildungsinhalte nicht mitbekommt, beziehungsweise nicht machen darf und dass einem dann eine Verlängerung am Ende da einläutet.
Ja, so ein anderer Punkt wäre vielleicht noch der Arbeitsumfang, also Vollzeit, Teilzeit. Dazu muss man sagen, Vollzeit ist erstmal der Normalfall. Das ist zumindest an dem Ref und in dem Bundesland, in dem wir hier sind. Und bei uns war es so, dass gesagt wurde, Teilzeit geht halt nur, wenn es einen Härtefall gibt. Und das hieß hier ganz konkret, entweder man muss irgendwen pflegen, familienmitgliedsmäßig, oder anderer Härtefall ist, man hat Kinder zu Hause. Heißt aber auch, wenn du das nicht hast, gibt es keine Teilzeit. Ich meine, kann man jetzt so und so sehen. Ich finde, man sollte das schon selbst entscheiden dürfen, ob man Vollzeit oder Teilzeit macht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, zeig mir in anderen Ausbildungen eine andere Ausbildung, wo du sagen kannst, nö, du, ich mach Teilzeit. Also Ausbildung läuft eigentlich immer in Vollzeit.
Das stimmt, aber wir haben ja auch immer wieder Fälle gesehen, in denen dann gesagt wurde, in denen die finanzielle Situation dann so war, es gab ein Kind, sie zum Beispiel ging in Vollzeitref, weil er mit dem Kind zu Hause war, weil das die einzige Einkommensquelle war. Und da sind wir wieder beim Thema Familienplanung. Die Frage ist halt, ob man sich das alles hätte mit, der andere ist auch noch Student in was ganz anderem und der muss jetzt unentgeltlich das Kind da und nebenbei das Studium.
Du meinst, man hätte sich das Ganze mal besser vorher überlegt.
Genau. Und dann hätte man nämlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben ja ein Kind und der andere arbeitet. Ich gehe jetzt in Teilzeit, denn das ist nicht unsere einzige Einkommensquelle und wir haben dann nur 800 Euro zur Verfügung pro Monat. Ich meine, teilweise hast du ja sonst auch gar keine andere Wahl. Aber wir würden immer, ich würde immer dazu raten, wenn es Familienumstände gibt, dann mach das Ganze in Teilzeit. Dafür gibt es das und dann hast du auch die Chance, da genauso gut durchzukommen, wie alle anderen durchkommen.
Ja, ich meine, man muss an der Stelle sagen, wir sprechen da weniger aus Erfahrung als aus Beobachtung. Aber von dem her, was wir gesehen haben, waren die Menschen, die besondere Umstände hatten und in Teilzeit gegangen sind, sehr viel erfolgreicher als alle anderen, die es nicht gemacht haben. Also das war schon ein deutlicher Unterschied.
Ja.
Häufig war es so, die mit besonderen Umständen unterwegs waren und die halt keine Teilzeit genommen haben, sind irgendwie am Ende kleben geblieben.
Ja, oder so halt, dass die am Ende keiner, mit den Noten.
Oder sie waren total krass. Es gab auch zwei Leute, wo man gedacht hat, Alter, wie machst du das alles? Was bist du für ein Übermensch? Aber ich glaube, davon sollte man erstmal nicht ausgehen, dass jeder so drauf ist.
Nee. Dann wäre ein weiterer Punkt die Schulform. Man konnte bei uns am Seminar einen Wunsch angeben Und wenn, also wir sprechen jetzt davon, dass wir, ne, dass wir am Gymnasium ausgebildet, ne, wir sind Gymnasiallehrkräfte. Die können ja sowohl an der Gesamtschule ausgebildet werden, als auch am Gymnasium. Und da würden wir auf jeden Fall immer raten, wenn du dir das aussuchen kannst, wenn du da einen Wunsch angeben kannst, dann hast du als Gymnasiallehrkraft an einem reinen Gymnasium erstmal das einfachere Leben. So muss man es ganz klar sagen.
Und man darf nicht vergessen, es geht ja um eine Ausbildung. Also niemand sagt ja, dass man hinterher nicht an die Gesamtschule gehen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Aber warum sollte man sich seine Ausbildung schwerer machen, als sie ohnehin schon ist und riskieren, dass man am Ende Probleme bekommt? Also warum sollte man das machen? Ich verstehe nicht.
Nee,
ich würde es nicht tun.
Nee, würde ich auch nicht tun. Also da würde ich immer den Wunsch angeben, dann einfach an ein Gymnasium zu gehen und dann auch einfach die Vorteile dann in dem Fall quasi zu nutzen, die das Gymnasium dir in der Ausbildung bietet. Und wir haben ja immer wieder bei uns am Seminar gesehen, dass es einfach Unterschiede gibt für die Referendare, die an der einen Schule, und das ist eigentlich dann nämlich wirklich unfair an dem Punkt, weil wir mussten alle dieselben Standards erfüllen, aber jeder hatte halt einfach von vornherein unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Standards zu genügen.
Ja, und das hatte halt teilweise damit zu tun, wie die Schulen geführt wurden, andererseits aber auch damit zu tun, was da teilweise für Menschen unterwegs waren und auch für Eltern unterwegs waren. Das war halt für die Leute an der Gesamtschule stellenweise wirklich schwerer. Natürlich hängt es davon ab, in welcher Klasse man ist, darum müssen wir gar nicht reden. Aber so in der Gesamtheit hatte man schon den Eindruck, dass man da ein bisschen härter zu beißen hat.
Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, Nebentätigkeiten. Je nach Umfang ist sowieso erstmal eine Genehmigung notwendig, ne? Also man kann jetzt nicht mehr einfach nebenbei hier 50 Stunden Volleyballtrainer, Trainerin sein.
Das ist halt der Punkt, wenn man verbeamtet ist, ne? Da hat der Staat dann erstmal einen Daumen drauf.
Genau, da hat er einen Daumen drauf. Und für die Ausbildungszeit ist das auf jeden Fall auch sinnvoll, denn das bremst so super enthusiastische Leute, die einen Bücherclub leiten, die eine Volleyballgruppe haben, die dann noch ehrenamtlich hier und da und so weiter und so fort. Es ist Ausbildungszeit.
Das heißt natürlich unterm Strich nicht, dass man das gar nicht machen kann.
Nein, es geht nicht darum.
Man muss halt auf den zeitlichen Umfang so ein bisschen gucken.
Genau, es geht nicht,
ne?
Genau. Vielleicht muss man einfach unterscheiden zwischen Hobby und Nebentätigkeit. Also manche Nebentätigkeiten sind auch einfach so ausufernd, das muss man ganz klar sagen, dass man da im Referendariat einfach erstmal zurückschraubt. Und wenn man merkt, da habe ich immer noch Zeit für, dann kannst du da immer noch. Also so ein Beispiel wäre für mich so irgendwie Feuerwehr. Weißt du, das ist so eine Nebentätigkeit, das kann sein, dass du da nur einmal irgendwo im Monat beim Altpapier geholfen hast, kann aber auch sein, dass du jede Woche zum Stammtisch und nachts raus und die Dienste.
Ja, und gerade wenn du auf die Idee kommst, dann irgendwie vor einem Unterrichtsbesuch nachts rauszufahren, genau. Boah, weiß ich jetzt nicht, ob das die cleverste Idee ist.
Das wäre halt für mich so ein gutes Beispiel mit Nebentätigkeit, die auch genehmigt werden muss und bei der man sich wirklich fragt, kann ich mein Feuerwehr-Dasein, Feuerwehrfrau-Mann-Dasein einfach ein bisschen pausieren, runterfahren und den Bedingungen anpassen. Und wenn man dann in der Schule ist, fest, dann ist es ja eh nochmal was anderes.
Ja, so ein kleiner Punkt, den haben wir eigentlich schon behandelt, ist Unterstützungsmöglichkeiten, also Partner, Eltern, Familie, Freunde. Wie kann man irgendwie Unterstützung kriegen, wenn es mal nicht gut läuft, wenn man mal Stress hat? Deine Schwestern waren da wirklich, wirklich eine tolle Hilfe. Vor allem Marisa, hast du schon recht, die hat da richtig, richtig gut geleistet.
Die hat Kilometer geschrubbt.
Wirklich genial. Ich hatte das schon komplett, ich wusste noch, dass das irgendwie geklappt hat. Ich wusste nicht mehr, dass Marisa da unser kleiner Bote war.
Mama hat den Kochlöffel geschwungen und sie hat wirklich, wie gesagt, mit diesem weiß-rosa Fahrrad, ich habe es noch vor Augen, mit
diesen
Gummibändern. Ja.
Wie alt war sie denn da?
Na, weiß ich nicht, müsstest du halt mal zurückrechnen. Wann sind wir ins Ref? 2018. Und sie ist
19. 19 sind wir reingegangen, das ist 6 Jahre her.
Oh, und sie
ja?
ist nur
krass. Ja, das ist verrückt.
Gut, kommen wir zu den ultimativen Tipps. Also neben kleiner Schwester.
Neben den ganzen Tipps, die wir schon rausgehauen haben.
Nein, neben der kleinen Schwester.
Du brauchst eine kleine Schwester, die krass Fahrrad fährt und dir die ganzen Sachen bringt. Such dir eine.
Und eine Mutter, die die entsprechenden Mahlzeiten in entsprechend große Tupperdosen. Nein. Ich glaube, der größte Tipp ist erstmal, dass das Ref zur Priorität gemacht wird. Und das ist, was wir, wenn wir sagen, wir beobachten das irgendwie, dass jemand ungünstig startet, dann haben die Personen, die wir beobachtet haben, ja meistens mehrere Sachen, ne? Mehrere Bedingungen, die von Anfang an irgendwie hakelig sind, dass zum Beispiel nicht an den Ort gezogen wird, wo das Ref stattfindet, sondern man wohnt dann irgendwie 2 Stunden entfernt und pendelt jeden Tag und hat irgendwie etliche Stunden auf der Autobahn und Das sind halt alles so Sachen, wo man sich sagt, das ist doch deine Ausbildungszeit, das sind 18 Monate, mach dich und deine Ausbildungszeit zur Priorität in diesem Moment. Und das Ganze kann ja auch schon im Vorfeld mit dem Partner, mit der Familie, mit Freunden, ne, das muss einfach transparent vorbereitet werden, dass man weiß, es handelt sich um eine Phase, das sind jetzt 18 Monate und in diesen 18 Monaten versuchen wir das Beste daraus zu machen. Und wenn diese Ausbildungszeit dann vorbei ist, dieser begrenzte Abschnitt, dann ist auch in irgendeiner Weise wieder gut.
Wenn man da mal in Zeitnot gerät, dann ist es natürlich clever, die Dinge mit Freunden zu machen, die man sowieso machen müsste. Das heißt, man kann sich ja zum Beispiel treffen und gemeinsam kochen. Das kann man auch mit Mitreferendaren machen, die müssen auch alle was essen. Man kann gemeinsam zum Sport gehen. Man kann irgendwie für das Ref sich gemeinsam hinsetzen und sich die Sachen angucken. Also da so ein bisschen zu schauen, dass man vielleicht das Angenehme mit dem verbindet, was man sowieso machen muss.
Erinnerst du dich noch, dass wir das immer gemacht haben? Also ich meine, wir sind jetzt ja keine Lerngruppe, aber es
war... Ja, in gewisser Weise. 2-1.
Ja, ein Lernteam. Aber bei uns war es auch immer so, wir sind doch dann in die Küche oder zum Sport und dann haben wir auch immer so einen kleinen Notizzettel gehabt.
Ey, und was uns da in die Ideen gekommen ist, ne? Du hast recht.
Ja, weil man halt einfach mal den anderen Kontext verlassen hat. Und wir haben auch immer wieder Referendaren angeboten, sich uns anzuschließen. Aber ehrlich gesagt, so eine richtige...
Einer am Ende.
Ja.
Und das auch nur so halb.
Ja, genau. So eine richtige Kooperation hatten dann eigentlich nur wir beiden.
Alright, dann fassen wir doch mal zusammen. Also, man sollte sich klar überlegen, welche Dinge sind vorher zu regeln, damit ich da im Ref keinen Kopf irgendwie für haben muss. Das ist natürlich der Wohnort. Das heißt, wo will ich wohnen? Was sind da Dinge, die mir wichtig sind für den Ort selbst und auch für Infrastruktur, die da vielleicht sein muss? Auch bedenken, Pendelzeit ist wertvolle Zeit, die einem irgendwie verloren geht. Dann Partnerschaft, was ist da vielleicht zu klären? Mit dem Partner zusammenwohnen, wie ist es mit der Familienbeziehung, was ist mit den Kindern und so weiter. Sich da wirklich vorher einen vernünftigen Kopf drum zu machen. Auch ob man da jetzt wirklich die Familienplanung während des Refs irgendwie zum Thema machen muss oder ob das nicht vielleicht Thema für hinterher ist. Dann die Frage Vollzeit, Teilzeit. Vollzeit ist der Normalfall, Teilzeit dann eben bei besonderen Umständen. Und das würde ich wahrnehmen, wenn es irgendwie machbar ist. Denn es hat ja einen Grund, dass es angeboten wird. Das heißt, den Leuten ist schon bewusst, dass da irgendwie was nebenbei ist, was noch Zeit benötigt. Von der Schulform her haben wir schon gesagt, Gesamtschule versus Gymnasium. Man hat am Gymnasium meiner Meinung nach erstmal die einfachere Ausbildungszeit. Es sei denn natürlich, da ist irgendwie eine komische Schule, dann ist das sicherlich was anderes. Aber erstmal ist das vermutlich der einfachere Weg, um da seine Ausbildung vernünftig zu machen. Und hinterher kann man ja immer noch wechseln. Nebentätigkeiten muss man anmelden. Behalte das im Kopf und da auch wieder Ref zur Priorität machen. Alles andere ist dann irgendwie ein nettes Beiwerk. Und schaut, dass man sich Unterstützung nebenbei sucht. Freunde, Familie, Entlastungsmöglichkeiten. Das kann auch ein Lieferdienst sein um die Ecke. Aber Dinge, die einen dann entlasten, wenn es mal zeitlich eng wird.
Abschließend möchte ich von dir wissen, im Rahmen vom Entweder-Oder, stell mal vor, du bist jetzt nochmal Referendar und machst einen Einstand, den du organisierst und du müsstest dich... Warum musst du lachen?
Ah, es ist immer dieses, stell dir vor, du wärst wieder ein Referendar. Oh nee.
Oh nein, das will ich mir nicht vorstellen. Würdest du einen ausschließlich süßes oder einen ausschließlich herzhaften Einstand machen? Und warum?
Ich bin ehrlich gesagt eher ein Typ für Herzhaftes. Aber ich finde auch Herzhaftes ist immer schwieriger zu organisieren. Das geht immer gleich hinaus auf Buffet oder voll der Aufwand zu Hause. Und so einen Korb Süßkram dahin zu stellen, ist ehrlich gesagt ziemlich einfach. Du gehst einkaufen, reißt die Packung auf, kippst das in den Korb, stellst das Ding hin, fertig ist der Laden. Alle freuen sich, alle feiern sich, jeder geht mal dran vorbei, schiebt sich so ein Ding rein. Ich würde süß nehmen. Es ist sehr viel einfacher, geht sehr viel schneller. Aber ich fände herzhaft selbst als Lehrkraft geiler, wenn es da steht.
Okay, also du bringst süß mit, erwartest aber herzhaft.
Ja, aber herzhaft ist halt echt voll der Aufwand, also wirklich.
Aber witzig, weil ich habe, als ich das vorbereitet habe, ist mir das gar nicht so im Kopf gewesen. Da habe ich eher so daran gedacht, was will ich futtern, was Süßes oder was Herzhaftes. Aber du hast recht.
So Twix, Bounty, finde ich geil, müssen andere auch mögen.
Nee, ich habe so gedacht an irgendwie Kuchen und Muffins. Aber weißt du, du hast eigentlich recht.
Hey, mach mal Kuchen und Muffins für ein ganzes Kollegium, das ist voll irre. Also wenn du nicht gerade an so einer 20-Mann-Grundschule bist, ist das eine echte Aufgabe.
Ich weiß, aber deswegen, du hast eigentlich total recht. Süßes geht total einfach, die Sachen sind irgendwie... irgendwie abgepackt. Du schmeißt alles dahin. Du kannst sogar irgendwie noch berücksichtigen, ob irgendwas Nuss enthält oder nicht oder mit Milch ist oder ne, alles in irgendeiner Weise Süßigkeiten sind, die jetzt auch vielleicht nichts mit Gelatine zu tun haben, was auch immer. Das
ist total, einfach von allem quasi ein bisschen rein.
Genau, das ist total einfach. Aber bei Herzhaft, ich meine, was willst du da kaufen? Gemüsebällchen, dann musst du schon wieder überlegen, in was für eine Schale mache ich die? Braucht jemand irgendwie dann einen kleinen Teller dafür?
Das ist voll der Kampf,
ehrlich. Oder Dips, also
ja. Der einfachste Einstand, den du nehmen kannst, und du hast für alle was dabei, kaufst irgendwie buntes Sammelsurium an Süßigkeiten, kippst das in einen Korb, der halbwegs schick aussieht, schreibst einen kleinen Zettel, fertig ist die Laube.
Ja, voll cool. Nice.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.